Ich habe mal einen Nutztierhalter getroffen in einem dicht besiedelten Wolfsgebiet. So, also der hat einen Zaun und Herdenschutzhunde und so. Haben sie irgendwie Angst vor Wolfsübergriffen? Und da sagt er, nein, meine Herde wird durch den Wolf geschützt. Der war im Wolfsterritorium, das Rudel hat gelernt, das machen wir besser nicht, an dessen Schafe gehen. Und natürlich verteidigt der Wolf sein Territorium. Aber jetzt stellen sie sich vor, da schießen sie rein und entnehmen einzelne Wölfe. Das bringt nur Unruhe.
Der Wolfspodcast. Die Stimme unserer wilden Wölfe. Mit Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe und der Journalistin Sabine Sebald.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Wolfspodcast nach einer absolut harten Woche für uns alle. Und das Schlimme ist, diese Woche ist ja noch nicht zu Ende. Heute ist Donnerstag, der 5.12.2024. Aber ich gehe mal ganz stark davon aus, dass jetzt nichts mehr kommt, was die Nachricht über die Herabsetzung des Schutzstatus noch toppen könnte. Hallo Thomas, herzlich willkommen.
Herzliche Grüße nach Berlin. Ein Hallo an dich. Ein Hallo an unsere Zuhörer.
Tja, Thomas, wo warst denn du, als die Nachricht kam?
Ja, ich war unterwegs. Die Nachricht kommt ja jetzt nicht überraschend. Die Nachricht war so fest einkalkuliert. Wer im Natur-, Arten-, Biotop-, Umweltschutz unterwegs ist, muss mit Niederlagen leben. So geht das seit Jahren, seit Jahrzehnten. Im Prinzip ist der Wolf nur ein Puzzlestein in der Gesamtgeschichte im Niedergang des Artenschutzes. Und ja, natürlich schockierend, keine Frage. Aber ja, ich habe gelernt, damit umzugehen.
Wir haben uns ja irgendwie alle gefragt, was jetzt so konkret für den Wolf passiert, aber auch für unsere Arbeit. Da wird sich ja sicherlich einiges ändern, ne?
Ja, natürlich. Also die politischen Auseinandersetzungen werden jetzt zunehmen. Wir haben jetzt Wahlkampf, da wird es vornehmlich auch um Wolf gehen. Viele Politiker haben ja überhaupt keine Themen und nehmen dann den Wolf als politisches Nutztier. Das wird extreme Züge annehmen in den nächsten Wochen und Monaten. Davon ist schwer auszugehen. Es wird um den Erhaltungszustand des Wolfes gehen, den ja einzelne Bundesländer für sich deklariert haben als gut. Aber das ist eben nicht entscheidend und darüber wird später noch zu sprechen sein.
Richtig. Und was sind so die ersten Schlüsse, die du für dich privat oder persönlich ziehst aus dieser Entscheidung?
Ja, es ist ein erbitterter Kampf. Dieser erbitterte Kampf wird so weitergehen. Den habe ich seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten. Und ja, es ist, wie gesagt, die Gesamtentwicklung. Es ist einfach Artenschutz, Tierschutz, all die ganzen Themen spielen in unserer Gesellschaft keine Rolle mehr. Es geht nur noch um die Komfortzone. Und es geht immer nur darum, dass die Wirtschaft, dass Nutzerverbände in ihren Tun nicht beeinträchtigt werden dürfen. Darum geht es eigentlich, um nichts anderes.
Es geht überhaupt nicht um Wissen, es geht überhaupt nicht um Fakten, es geht einfach nur um ganz spezielle Interessen. Und ich glaube, das ist das, was mich auch so daran so fürchterlich zermürbt, dass man ja mit guten Argumenten und auch mit dieser immer wieder zitierten Wissenschaftlichkeit ja auch mittlerweile gar nicht mehr weiterkommt. Ne?
Wissenschaftliche Grundlagen spielen natürlich überhaupt keine Rolle. Wildtierökologische Überlegungen und Erkenntnisse, wird alles vom Tisch gewischt.
Furchtbar.
Es geht rein um ideologische, politische Ziele, um Profilierung Einzelner aus Wirtschafts- und Jagdlobby. Um was anderes geht es nicht.
Ja, aber
es
wie
geht,
schlimm. Dass die Öffentlichkeit da so auf den Leim geht und so manipuliert wird und diese ganzen Sachen auch noch glaubt, ne?
Ja, aber das, wie gesagt, das ist ein Puzzlestein in der Gesamtentwicklung, die wir haben. Auch die Medien, die konstruiert sind, instrumentalisiert sind. Also das ganze System ist, ja, das ist äußerst kritisch zu sehen und auch bedrohlich, nicht nur für Wolf, denn es geht ja dann im Nachgang auch um andere Arten, auch wenn das jetzt nicht kolportiert wird, aber man will den Biber bejagen und so weiter. Also alles, was stört, muss weg aus unserer Natur. In die Richtung soll es gehen und dafür brauchen wir zukünftig erbitterten Widerstand.
Wir alle haben die Pressemitteilungen gelesen, die von den einzelnen Vereinen und Verbänden verschickt wurden. Was ist denn darüber hinaus an Reaktionen gekommen von den einzelnen Verbänden und Vereinen?
Ja, enttäuschend, das ist doch klar. Das, was immer kommt, Kritik, Rügen, politische Nebelkerzen, Mordhülsen, das hilft uns alles nicht weiter. Mhm. Wenn du ein Ziel hast, musst du dafür kämpfen. Mhm. Wie man dafür kämpft, das habe ich auch schon oft erzählt, die Bauern gezeigt, die gehen nämlich auf die Straße, die machen Druck. Und das Gleiche müssten eben Umweltverbände tun. Sie müssten für den Artenschutz kämpfen. Da muss mehr passieren wie Kritik und öffentliche Rügen. Das alles wird uns nicht weiterhelfen. Wir müssen längst umdenken bei den Niederlagen, die wir hier im Artenschutz, im Naturschutz einzustecken haben.
Hast du irgendwie privat, persönlich irgendwelche Reaktionen erhalten, die besonders herausstechen?
Ja, klar, es ist alles geprägt von Enttäuschung, teilweise auch von Frustration und Niedergeschlagenheit. Das ist alles sehr verständlich und das ist alles auch normal. Aber ja, wie gesagt, das ist nur ein Puzzlestein in der Gesamtentwicklung. Mhm. Ne? Beim Wolf fällt es besonders auf, wenn es um Laufkäferarten geht, Zauneidechse, Amphibienarten, die alle bedroht sind. Da geht das Sterben seit vielen Jahren, werden da politische Entscheidungen getroffen, jenseits des Artenschutzes. Das wird alles vom Tisch gewischt. Und beim Wolf ist es eben jetzt besonders auffällig, besonders plakativ. Und natürlich berührt uns das auch. Und natürlich müssen wir uns dem stellen. Aber wie gesagt, die Gesamtentwicklung ist einfach katastrophal.
Ich spüre irgendwie momentan, dass so ein richtiger Ruck durch die Gesellschaft geht. Ich kriege viele Reaktionen von Leuten, die jetzt gar nicht so im Thema drin sind und die mir zuliebe sich mit dem Wolf so ein bisschen beschäftigen. Und bei ganz vielen schwingt jetzt so mit irgendwie, ach Mensch, wenn ich das alles eher gewusst hätte, dann hätte ich mich auch schon eher so ein bisschen stark gemacht für den Wolf. Viele hatten das gar nicht auf dem Schirm, wie ernst die Lage ist, obwohl wir ja im Podcast hier dauernd darauf hingewiesen haben und auch Aktionen gemacht haben und immer wieder gesagt haben, es ist ernst und es steht nicht gut um die Artenvielfalt in unserem Land und schon gar nicht um den Wolf. Aber jetzt scheint doch was zu passieren. Und vielleicht können wir jetzt in den nächsten Wochen noch ein bisschen was korrigieren. Wer weiß, aber auf jeden Fall werden jetzt ein paar mehr Leute aktiv. Und was ich jetzt schon wieder eindrücklich finde, ich habe ja gesagt, ich habe Kontakt zu Jägern und zwar zu kritischen Jägern, jetzt nicht unbedingt ökologischen Jägern. Das muss ich dazu sagen, das habe ich auch, aber es melden sich immer mehr ganz in Anführungsstrichen normale Jäger bei mir, die sagen, sie werden auch weiter jagen und sie sehen die Jagd aber kritisch und vor allen Dingen sehen sie die Verbände kritisch und da hat sich am Morgen nach der Berner Entscheidung bei mir ein Jäger gemeldet, mit dem ich dann hin und her gesprochen, also Sprachnachrichten geschickt habe. Und eine Nachricht an mich, da bin ich autorisiert, die darf ich hier bringen. Allerdings mussten wir die Stimme verzerren. Ja, lässt tief blicken, dass wir das müssen. Nicht, weil diese Person feige ist, sondern weil es darum geht, dass diese Person einfach in ihrem Revier weiter jagen möchte künftig. Und das tatsächlich nicht mehr möglich wäre, wenn bekannt würde, wer er ist, der sich hier kritisch äußert, über den Jagdverband zum Beispiel. Das ist ja so ganz deutlich mit Nachteilen verbunden. Und deswegen haben wir die Stimme verzerrt. Ich betone aber ausdrücklich, die Person, von der dieser nun folgende O-Ton kommt, ist mir persönlich bekannt. Und ich stehe auch für die Echtheit dieser Aussagen.
Ich gebe dir da vollumfänglich recht, was Hintermann Tamke angeht. Das ist für mich auch ein Riesenproblem, weil ich mich mit sowas, was der da abzieht jetzt momentan, nicht identifizieren kann. Und der repräsentiert aber die Jägerschaft in Deutschland. Kann ich nicht, will ich nicht. Ja, und was will ein Wolf auf eine Drückjagd legen oder so? Das hat für mich nichts mit selektivem Abschuss zu tun. Wer kann denn einen Wolf bei einer Drückjagd ansprechen? Wer weiß, was das für ein Wolf ist? Wenn es dann nur darum geht, ja, so und so viele Wölfe müssen geschossen werden. Dann wird da wahllos werden die Strukturen dazu geschossen und das ist schwachsinnig. Absolut Schwachsinn. Das ist gleich Schwachsinn wie wegen der ASP, die ganzen Familienstrukturen da immer im Schwarzwald zum Zerschießen. Früher hat man die großen Bachen, die Leitbachen einfach laufen lassen. Und es war gut so, weil dann haben die anderen in der Rotte Führung gehabt und es hat viel weniger Wildschäden gegeben. Und seit der ASP, seit so viel Bachen geschossen werden, wird es immer schlimmer. Überall führungslose Überläuferrotten, Flüchtlingsrotten. Aber Rotte, die Führung hat, macht weniger Schaden. Und so sehe ich das Problem beim Wolf dann auch. Und wie gesagt, ich würde es mir nicht zutrauen, dass ich sagen, okay, das ist jetzt der Wolf, den kennen wir jetzt, erleben wir natürlich. Wie geht's dann wirklich bloß zu mir? Wolf, bumm. Ich akzeptiere deine Meinung, was das angeht. Absolut, vollkommen. Auch das mit der Trophäenjagd. Zu sehen halt in Deutschland finde ich sowieso bescheuert. Ja, aber gibt's halt leider. Naja.
So, und das war hoffentlich erst der Anfang. Ich möchte euch da draußen wirklich ermuntern, wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen wollt, liebe Jagenden, liebe Jagdausübenden, tut das und ihr könnt euch auf uns verlassen. Wir werden das vertrauensvoll natürlich behandeln, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also auch, melden sich auch bei mir immer wieder Jäger, aber immer Leute, die natürlich nicht genannt werden wollen, die nicht in die Öffentlichkeit dürfen und so weiter. Das ist natürlich auch traurig. Ich freue mich über die Leute, die den Mut haben, mit uns zu sprechen, die an uns herantreten. Gleichwohl hilft das in der Sache recht wenig aus meiner Sicht. Wir brauchen tatsächlich eine Opposition in der Jägerschaft selbst, dass sich Leute da zusammenschließen und alle die, die da die Entwicklung nicht mehr mittragen wollen, die das so kritisch sehen, die müssen sich auch stark machen innerhalb ihrer eigenen Reihen. Das vermisse ich so ein bisschen. Ich weiß natürlich, wie es in der Jägerschaft abläuft, was im Wald passiert, bleibt im Wald. Die haben da ihren Kodex und wer dagegen verstößt, wird gemobbt und nicht mehr eingeladen, vielleicht sogar bedroht, wie auch immer. Es ist nicht ganz einfach, aber es wird Zeit, dass sich in der Jägerschaft eine Opposition bildet, dass man laut wird, dass man das, was allein schon der Präsident da immer wieder nach vorne trägt, nicht mehr mitmacht und sich dagegen wehrt. Mhm. Gleichwohl freuen wir uns über Austausch, aber wir freuen uns natürlich auch über Personen, die tatsächlich den Mut haben, an die Öffentlichkeit zu treten, authentisch sind.
Richtig.
Ja,
wird vielleicht passieren. Das kann ja passieren. Ich meine, das ist ja erst der Anfang. Wir sind ganz am Anfang und durch diese Entscheidung der Berner Konvention ist ja, wie gesagt, auch was losgetreten worden. Und ganz, ganz viele unter den Jagdausübenden sind natürlich auch kritisch dem gegenüber. Und vielleicht formiert sich da ja jetzt das, was du Widerstand nennst oder Opposition. Das kann durchaus passieren. Da bin ich relativ zuversichtlich. Wir brauchen halt ein bisschen Zeit und wir müssen unseren Anteil dazu beitragen, Thomas, dass wir die Jagd auch ein wenig entzaubern an dieser Stelle.
Ja, ich glaube, das machen wir ja schon seit Wochen. In den letzten Folgen war das deutlich zu hören. Die Kritik momentan ist die Entwicklung eben so desaströs. Die illegalen Abschüsse, die Dunkelziffer, die sich dahinter versteckt, die illegalen Abschüsse, die noch kommen werden, das sind alles Thematiken, die uns förmlich überrollen. Und deswegen brauchen wir wirklich Menschen, die den Mut haben, in die Öffentlichkeit zu treten.
Richtig.
Und das so nicht mehr mitmachen oder uns eben auch helfen bei der Aufdeckung solcher Fälle. Weil nur das ist entscheidend. Letztendlich ist immer entscheidend, was als Ergebnis hinten rauskommt, was hilft in dem Fall Wölfen, in dem Fall unseren Wildtieren wirklich weiter.
Kommen wir zu unserem heutigen Gast. Sie hat als grüne Umweltministerin des Landes Sachsen-Anhalt mit einer richtungsweisenden Wolfspolitik Maßstäbe gesetzt. Ihre Politik hat dazu beigetragen, dass sich der Umgang mit dem Wolf in ihrem Bundesland wirklich fast geräuschlos entwickelt hat. Im Vergleich zu dem, was wir ja heute aus anderen Bundesländern so wahrnehmen. Die Politik hat sie zwar inzwischen hinter sich gelassen, darüber reden wird sie aber heute mit uns. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Claudia Dahlberg. Ich begrüße Sie.
Grüße Guten sie, Morgen, Frau Professor Dr. Dahlberg.
Hallo, Herr Mitschke.
Ja, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich total und ja, besonderer Moment hier auch in unserer Podcast-Reihe, weil wir von Niedersachsen schon damals zu Ihrer Amtszeit immer sehnsüchtig nach Sachsen-Anhalt geguckt haben, auf Ihre Politik mit Ihrer Besonnenheit und mit Ihrer Ruhe, mit Ihrer Sachlichkeit. Das hat uns damals sehr, sehr, sehr begeistert, will ich nur mal im Vorfeld schon mal sagen.
Das freut mich, dass das wahrgenommen worden ist. Das mache ich ja alles nicht allein oder habe ich ja nicht alleine gemacht, aber es ist gut, wenn es wahrgenommen wird. Es wäre natürlich noch schöner, es würde ein bisschen mehr zum Vorbild werden.
Was war denn jetzt der Unterschied konkret Ihrer Politik von der anderer UmweltministerInnen?
Naja, also ich war sehr früh in der Landschaft bei Rissen und habe die Not der Nutztierhalter gesehen. Und dann haben wir uns zusammengesetzt im Haus und also im Ministerium und haben uns überlegt, was können wir tun. Und die zwei ersten Schritte waren, wir haben ein Wolfskompetenzzentrum gegründet. Also ich glaube, es waren damals 4 MitarbeiterInnen aus dem Landesumweltamt zusammengezogen im Wolfskompetenzzentrum in Iden, also im Wolfsgebiet und nicht, wo das Landesumweltamt sonst sitzt, in Halle. Das war das Erste. Und das Zweite ist, wir haben gesagt, wir müssen eine Trias verfolgen. Informieren, schützen, entschädigen. Und das war die ganze Zeit die Leitlinie, auch wenn wir natürlich viel dazu gelernt haben. Aber informieren heißt, unsere Mitarbeiter vom Wolfskompetenzzentrum sind in die Gemeinden gegangen, sind in Kitas gegangen, haben Veranstaltungen mit interessierten Bürgern und Bürgerinnen gemacht und haben über den Wolf aufgeklärt. Weil bei uns ist ja so eine, in der deutschen Kultur, so eine irrationale Angst vor dem Wolf verwurzelt. Und da kommt man ja nur gegen an, wenn man informiert. Und dann haben wir gesagt, Herdenschutz ist wichtig. Wir müssen die Tiere schützen, damit sie nicht gerissen werden. Und bei dem Schutz, da haben wir eben über die 5,5 Jahre viel gelernt und viel verbessert und verändert. Und wir müssen entschädigen. Und das heißt, wir müssen schnell Mitarbeiter vor Ort haben, die überprüfen, ist der Riss jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Wolf und so weiter, damit die Nutztierhalter nicht ewig auf ihr Geld warten müssen. Und das ist die Leitlinie gewesen und die hat uns 5,5 Jahre gut gedient. Da waren wir am Anfang natürlich noch nicht so versiert, wie wir das am Ende der 5,5 Jahre waren. Und da möchte ich auch gerne einen Namen nennen, Sven Keller, ein Nutztierhalter und Wolfsschützer, der uns viel beigebracht hat, wie man richtig Zäune baut und wie das mit den Herdenschutzhunden ist.
Die Auswirkungen Ihrer Politik, die ließen sich ja auch ganz klar in Zahlen belegen. Es gab deutlich weniger Risse und der Wolf wurde und wird im gesellschaftlichen Diskurs weniger problematisch wahrgenommen. Weidetierhalterinnen kommen, so scheint es, besser mit der Herausforderung klar. Sie haben jetzt beschrieben, warum und wie das funktioniert hat. Aber warum war das jetzt kein Vorbild für andere?
Ja, das kann ich jetzt nicht so gut sagen. Da müsste man die anderen fragen. Es ist genau so, wie Sie sagen. Es ist ja gerade diese Woche der neue Wolfsmonitoring-Bericht des Landes Sachsen-Anhalt herausgekommen. Der stellt fest, dass wir jetzt vermutlich 258 Wölfe in Sachsen-Anhalt haben. Das sind mehr als doppelt so viel wie vor 5 Jahren. Also der Wolf hat zunehmend Territorien besetzt. Aber die Risszahlen sind sehr verhalten. Sie sind zwar im jetzigen Wolfsmonitoring-Bericht leicht höher als in dem davor, ist aber immer noch die zweitniedrigste Risszahl in den letzten 5 Jahren und steht in keinem Verhältnis zu der Zunahme der Wölfe. Das zeigt halt, man kann die Nutztiere erfolgreich schützen. Und das muss das Wesentliche sein bei der Wolfspolitik. Ich meine, es gibt natürlich eine starke Lobby dagegen, ja. Also es gibt die Jäger, die sich vom Wolf bedroht sehen, weil er die Jagd schwieriger macht und die gerne den Wolf bejagen würden. Und es gibt ja auch Nutztierhalterverbände, die sehr stark gegen den Wolf versuchen, Stellung zu beziehen. Meine Überzeugung ist, den kann man nur sachlich entgegnen.
Ja,
ne?
Ja, Frau Dalbert, der Druck hier in Niedersachsen, der politische Druck, der ja auch auf das Umweltministerium hier ausgeübt wurde, war immens hoch durch Wirtschaft und Nutzerverbände. Wie war das in Sachsen-Anhalt? Hat es da auch so einen großen Druck gegeben? Sind Sie besser damit umgegangen? Denn die Erfolge, die Sie gehabt haben, lassen sich sicherlich nicht nur an Ihrer Person selber festmachen. Das haben Sie ja schon gesagt. Sie müssen auch ein ganz tolles Team hinter sich gehabt haben. Vielleicht sind Sie auch personell in Sachsen-Anhalt damals besser ausgestattet, in Ihrem Ministerium besser aufgestellt gewesen. Aber war denn der Druck bei Ihnen in Sachsen-Anhalt genauso stark und wie sind Sie damit umgegangen?
Das ist eine interessante Frage, die ich Ihnen eigentlich gar nicht beantworten kann. Natürlich gab es Druck an einzelnen Stellen, den Schutzstatus des Wolfes zu lockern oder mehr Geld für dieses und jenes zur Verfügung zu stellen oder eine andere Herdenschutzhundeprüfung zu erlassen als die, die wir erlassen haben. Aber vielleicht liegt es an meiner Herkunft aus der Wissenschaft. Ich habe mich nicht so unter Druck gesetzt gefühlt.
Aber ist das wirklich so, dass da jemand kommt, dann werden die Türen geschlossen, dann gibt's ein Vier-Augen-Gespräch. Wie wird dieser Druck ausgeübt? Wird das schriftlich in E-Mails oder gibt's Telefonanruf oder gibt's irgendwelche verklausulierten Hinweise? Ja. Wie haben wir uns das vorzustellen? Druck von Lobbyisten?
Ja, so wie die letzteren Sachen. Also man bekommt einen Brief, der sich über dieses oder jenes beschwert oder dieses und jenes einfordert. Oder ich habe die Leute ja auch immer regelmäßig im Ministerium gehabt. Das ist ja klar, dass ich Verbände regelmäßig zu mir ins Ministerium eingeladen habe. Und dann hat man darüber gesprochen. Aber es waren jetzt nicht konspirative Treffen, wo große Drohungen ausgesprochen wurden. Aber es war schon klar, dass es da auch eine Lobby gibt, die eben etwas anderes will als das, was uns die Wissenschaft zum Schutz des Wolfes empfiehlt.
Aber haben die Ihnen zum Beispiel Sachen in Aussicht gestellt, wenn Sie zum Beispiel zustimmen? Ist das so auch gelaufen?
Nee.
Sowas nicht?
Ich habe immer versucht, immer zuzuhören. Ich glaube, das habe ich auch. Und das würden die, glaube ich, auch bestätigen. Und manchmal findet man ja auch gute Punkte, ne, wo man sagt, ja, das können wir uns überlegen, ob wir da euch noch besser unterstützen können. Mhm. Ja, zum Beispiel finanziell beim Unterhalt der Herdenschutzhunde oder Ähnliches.
Okay.
Das gehört für mich ja auch zu einer guten Politik dazu, dass man sich zuhört und dann...
Definitiv.
Also so quid pro quo, wenn du das machst, dann kriegst du das. Das ist nicht meine Art, Politik zu machen. Das tut mir leid.
Wie lange? Ja, das ist klar, dass das Ihre Art nicht ist, aber ich kann mir vorstellen, dass da Menschen mit dieser Erwartung an Sie herangetreten sind.
Ja, ich glaube aber nicht oft und nicht lange.
Wie lange schrauben denn die entsprechenden Verbände wie Jagdverband und Bauernverbände schon am Schutzstatus rum? Ich meine, wir haben jetzt die Entscheidung vorliegen, der Berner Konvention. Darüber diskutiert wird schon länger. Aber wie lange ist es her, dass das erste Mal an Sie herangetreten wurde mit dem Ansinnen, den herabzusenken?
Ja, das ist ja im Grunde genommen vom ersten Tag an.
Okay.
Ne? Also das ist völlig klar, dass es da eine Lobby gibt, die in eine andere Richtung will. Und das Problematische daran ist ja, sind ja zwei Folgen, auch jetzt von der Änderung der Berner Konvention. Und wenn das alles weitergeht, ist ja nicht nur, dass der Wolf dann weniger geschützt wird, bis dahin, dass er dann vielleicht auch bejagt werden darf, sondern das Schlimme daran ist zusätzlich, dass nicht die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, um unsere Nutztiere zu schützen. Also es nützt den Nutztierhaltern nichts, das Schießen des Wolfs. Mhm. Und das heißt, die Konflikte werden zunehmen. Und das ist mein großes Problem, wenn ich mir das angucke.
Was immer spürbar war, Frau Dahlwert, das soll ja hier nicht eine Lobhudelei werden, aber was wir wirklich wohltuend zur Kenntnis genommen werden, war eigentlich auch der politische Wille, den Sie immer auch gezeigt haben, der immer spürbar war und den wir in anderen Ministerien, in anderen Bundesländern ebenso nicht festgestellt haben. Und Sie sind eben konkret an dem Ziel geblieben und mit einer Sachlichkeit. Ich kann das nur sagen, also wir waren hellauf begeistert, wie eine Ministerin auch auftreten kann, wie es auch anders sein kann, wie sie nicht noch Öl ins Feuer gießt, sondern wirklich nach Lösungen sucht. Ja, das hat uns wirklich begeistert, muss ich wirklich mal an dieser Stelle sagen.
Ganz wichtig ist, was Sie gesagt haben, ich habe auch einfach tolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehabt. Das macht man ja als Ministerin nicht alleine. Man hat ein Team, man hat tolle Leute im Wolfskompetenzzentrum. Wie gesagt, Sven Keller als Experte des Herdenschutzes. Ich hatte auch gute Mitarbeiterinnen im Ministerium selbst. Und alle hat geeint, dass wir nach Lösungen gesucht haben. Dass wir versuchen wollten, diese Konflikte, die immer an uns herangetragen werden, zu lösen und damit auch die Anti-Wolf-Lobby denen ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Und nicht populistisch irgendwelche Lösungen anzubieten, die keine sind.
Ja, das haben Sie mit Bravour gelöst, muss ich sagen, in Ihrer Amtszeit. Und ich wünschte, es gäbe mehr Politiker und Politikerinnen von Ihrer Sorte, die aus Ihrem Holz geschnitzt sind. Das bemängeln wir, das vermissen wir. Ja, jetzt ist ja nun im Rahmen der Berner Konvention kam es ja am Dienstag dieser Woche zu einer Herabstufung des Schutzstatus des Wolfes. Wir wollen natürlich auch die Gelegenheit nutzen und mit Ihnen darüber sprechen. Wie überrascht waren Sie oder war es für Sie gar keine Überraschung? Wie haben Sie die Entscheidung aufgenommen?
Sie war leider keine Überraschung. Es war ja leider damit zu rechnen. Aber ich halte die Entscheidung für falsch und man wird jetzt sehen, wie das sozusagen rechtlich weitergeht. Aber wenn man jetzt sozusagen in den einschlägigen Fachzeitschriften guckt, die Jäger jubeln ja schon über die Herabsetzung des Schutzes des Wolfes, das geht alles in eine falsche Richtung.
Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Also was sind aus Ihrer Sicht die Fehler, die gemacht wurden in der letzten Zeit?
Naja, ich meine, was man klar sehen muss, auch bei der Berner Konvention ist ja die eigene Geschäftsordnung verlassen worden. weil die Herabstufung soll ja nur passieren nach besten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und das ist in diesem Fall jetzt nicht passiert. Es gibt keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die belegen, dass der Wolf jetzt in einem solch guten Erhaltungszustand ist, dass man den Schutzstatus herabsetzen könnte. Insofern ist das ja ein klares Zeichen dafür, dass man die rationale und wissenschaftsfundierte Herangehensweise verlassen hat und sozusagen eine rein politische Entscheidung gefällt hat. Ja, und dann sind wir wieder beim Thema Lobby, Lobby-Einfluss und so weiter. Und deswegen war es leider nicht so überraschend, wenngleich auch tief enttäuschend.
Wie schätzen Sie die Lage für den Wolf jetzt ein? Ist die Lage ernst?
Naja, sie wird zunehmend ernst. Also noch passiert dem Wolf nichts, weil es gibt ja jetzt erstmal die 3 Monate, wo Widerspruch eingelegt werden könnte, wenn sich genug Länder finden. Dann muss das Ganze ja in Gesetze umgesetzt werden, die dann wieder in Europa abgestimmt werden müssen. Und dann erst geht es sozusagen ins Länderrecht, dann möglicherweise auch ins Landesrecht, also Jagdrecht. Aber natürlich besteht die Gefahr, wenn das jetzt alles weitergeht, dass eben auch der Wolf in der FFH-Richtlinie, also Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, herabgestuft wird in den Anhang 5 statt im Anhang 4. Und das heißt, dann wäre er nur noch geschützt vor unkontrollierter Entnahme. Mhm. Und das ist natürlich gar nichts.
Kommt er jetzt automatisch überall ins Jagdrecht? Und ist er dann sogar qua Gesetz vielleicht sogar eine bejagbare Art, wenn dieser Fall mit der FFH-Richtlinie eintritt?
Also das Jagdrecht ist ja Landesrecht, das entscheiden dann die Bundesländer, wie sie damit umgehen. Es gibt ja auch die Fälle, dass der Wolf im Jagdrecht ist, aber das ganze Jahr Schonzeit ist. Mhm. Wenn er im Jagdrecht ist, dann ist vor allen Dingen erstmal die Herausforderung, dass die Jäger die Hege machen müssen. Mhm. Also die müssen dafür sorgen, dass es dem Wolf gut geht. Das müssen sie ja bei den anderen Wildarten auch. Und ob sie ihn jagen dürfen, das hängt dann wieder von der Ausformung des Jagdrechts ab. Mhm. Ne? Aber das ist jetzt noch ein längerer Weg. Mhm. Ne? Aber das Schlimme ist ja, dass mit dieser Entscheidung zur Berner Konvention sich die ganze Wolfsdebatte auf eine schiefe Ebene begeben hat.
Ja, und es gibt, hat so eine Symbolkraft. Ja, das ist natürlich, viele fühlen sich jetzt schon berufen, aktiv werden zu müssen, ne? Weil die irgendwie nicht erkennen, dass da noch ein ganzer Prozess hinten dran hängt. Und es geistert ja bei den Jägern auch schon das Gerücht, dass man jetzt schon mal anfangen kann. Das haben wir tatsächlich auch mit eigenen Augen und Ohren schon gesehen und gehört. Das ist immer so und so dieses Problem, was da dran hängt, diese Symbolkraft halt. Ne?
Genau, ne? Also und ja, und das ist ja, also da steht ja auch so eine Intention dahinter. Sonst würde ich ja solche Dinge nicht tun. Deswegen habe ich ja eben nochmal betont, dass das keine wissenschaftsbasierte Entscheidung ist, eine politische Entscheidung, die jetzt gefällt worden ist. Die hat eben diese Symbolkraft und diese schiefe Ebene. Und das ist jetzt die Frage, wie schnell der Schutz die schiefe Ebene runterrutscht, ob das langsamer oder schneller geht. Das vermag ich im Augenblick nicht abzusehen, aber meine Zuversicht ist natürlich nur begrenzt.
Ja, Frau Dabert, die Diskussionen werden ja jetzt wahrscheinlich losgehen um den Erhaltungszustand. Ne? Einzelne Bundesländer haben den guten Erhaltungszustand für ihren Bereich ausgerufen, aber ignorieren eben den Europäischen Gerichtshof, der für die regionale Bejagung ja ganz enge Grenze gezogen hat. Und die Luxemburger Richter haben ja entschieden, dass der Wolf auf regionaler Ebene nicht als jagbare Art ausgewiesen werden darf, wenn der Erhaltungszustand auf nationaler Ebene, in Klammer Ausrufezeichen, ungünstig ist. Und das ist ja eben noch, weil 2/3 von Deutschland sind ja gar nicht vom Wolf besetzt. Und wenn wir auf die biogeografischen Regionen gucken, dann haben wir in der kontinentalen Region Wolfsbestände, in der Alpinen noch gar nicht. Und die Richter sagen eben ganz klar, der nationale Erhaltungszustand ist entscheidend. Nicht der einzelner Bundesländer eben. Ne? Und ich glaube, da werden die Diskussionen drum gehen. Man wird hier in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg überall ein Management nach vorne treiben wollen, weil angeblich der Erhaltungszustand gut ist. Aber das ist rechtlich nicht richtig, weil es gilt der nationale Erhaltungszustand.
Und ich meine, das ist ja auch so, wenn man sich das Verhalten des Wolfes anguckt. Der Wolf reguliert das ja eigentlich auch alles selber. Wir haben ja, wissen ja, dass unsere Wölfe zum Teil bis 500, 600 Kilometer wandern um ein Territorium zu finden, das sie besiedeln können mit einem Rudel, um dort dann ein Rudel zu gründen. Und solange sie Territorien haben, die noch nicht vom Wolf besetzt sind, haben sie auch noch keinen guten Erhaltungszustand. Ja, und wenn sie keine Territorien mehr haben, die besetzt werden könnten, dann reguliert sich die Wolfspopulation auch selber.
Jetzt politisch gesehen, inwieweit könnte Steffi Lemke jetzt noch Schlimmeres verhindern? Weil es sind jetzt noch drei entscheidende Monate, die uns bleiben. Und alle Hoffnungen ruhen momentan auf Steffi Lemke, dass sie womöglich ihre Entscheidung, die sie getroffen hat, bereits auf EU-Ebene, dass sie die womöglich unter den neuen politischen Zusammenhängen, die sich ja nun hier auch ergeben haben bei uns im Land, revidiert. Wie wahrscheinlich ist es, dass es so weit kommt?
Ja, also was sie machen könnte jetzt in der neuen politischen Situation, ist natürlich gegen die Entscheidung zur Veränderung der Berner Konvention Widerspruch einlegen. Wenn sie das alleine tut, nützt das nichts. Aber wenn es genug Mitstreiter gibt, nützt das natürlich was. Ansonsten ist natürlich die Veränderung der Gesetzgebung jetzt auf nationaler Ebene im Augenblick noch gar nicht das Thema. Mhm. Also die Folgen der Berner Konvention, das dauert noch ein bisschen, bis die bei uns ankommen. Das ist dann nach der Bundestagswahl. Und natürlich kann man sich überlegen, was man jetzt noch tun kann, um die Nutztiere besser zu schützen und damit sozusagen den Wolfskontrahenten ein bisschen den Wind aus den Segeln.
Hätte sie dann noch eine Chance, ganz ehrlich, aus Ihrer Sicht? Wie beurteilen Sie das?
Was meinen Sie mit, hätte sie eine Chance?
Jetzt in diesem kleinen Zeitfenster noch solche Dinge, solche entscheidenden Dinge voranzutreiben, wie zum Beispiel einen flächendeckenden Herdenschutz und auch eine Herabsenkung der bürokratischen Hürden zum Beispiel. Da ist ja eine Menge noch zu tun, dass der Herdenschutz wirklich bei allen auch ankommt und praktikabel ist. Aber das wäre zum Beispiel jetzt ein Gamechanger sein, wenn man das noch hinbekommen würde. Glauben Sie, dass das realistisch ist?
3 Monate sind nicht. Und alles, was jetzt keine Haushaltsauswirkungen hat, könnte man noch tun. Also alles, was Haushaltsauswirkungen hätte, das geht natürlich nicht mehr. Wir kriegen ja die ganzen Haushaltsdebatten mit.
Ja.
Aber alles, was jenseits von Haushaltsauswirkungen ist, da könnte man sich doch 1-2 Dinge vornehmen, die man verändern könnte.
Ja, also ich kenne ja das Abstimmungsprotokoll nicht, was jetzt bei der Berner Konvention passiert ist, aber Deutschland hat ja mit hoher Sicherheit für eine Herabstufung gestimmt und das jetzt zu revidieren, also in der dreimonatigen Frist in Widerspruch zu gehen, davon ist erstmal nicht auszugehen. Unsere Zuhörer interessiert natürlich, warum Steffi Lemke überhaupt so einen Kurswechsel vollzogen hat. Das können Sie, Frau Dalbert, natürlich nicht beantworten, weil Sie können ja nicht für Steffi Lemke antworten. Aber wir wissen natürlich, sie hatte eine klare Position zum Wolf. Und als dann die Vertragsverhandlungen, die wirklich sehr schwierigen Vertragsverhandlungen, insbesondere mit der FDP zum Heizungsgesetz waren, da ist sie plötzlich umgefallen beim Thema Wolf und plötzlich hat sie da eine Kehrtwende gemacht. Das Heizungsgesetz war durch und viele gehen davon aus, dass es hier einen politischen Kompromiss gab. Wolf gegen Heizungsgesetz, also das eine Ziel gegen das andere. Politik besteht natürlich aus Kompromissen, aber es war doch erschütternd, dass Steffi Lemke ihre Meinung so schnell geändert hat. Und ich persönlich, liebe Sabine, auch an dich, rechne nicht damit, dass Steffi Lemke hier nochmal einen Kurswechsel vollzieht.
Den Kurswechsel müsste sie allenfalls vollziehen, wenn es dann darum geht, auf EU-Ebene ein Veto einzulegen bei der Änderung der FFH-Richtlinien. Darum geht es ja. Dass wir jetzt Bern nicht mehr rückgängig machen können, ich glaube, das ist uns allen mehr oder weniger klar. Aber da steht ja die nächste Hürde bevor. Und wenn Steffi Lemke da jetzt, sage ich mal, Rückgrat beweisen würde, dann wäre das sicherlich ein starkes Signal, ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja eben ein bisschen beschrieben, was die Auswirkungen wären, wenn die Herabstufung in der FFH-Richtlinie erfolgen würde. Also wenn man das stoppen kann, dann hat man wirklich was gewonnen.
Wie ist denn das eigentlich? Nehmen wir jetzt mal an, die FFH-Richtlinie wird angepasst, sofern es sie dann überhaupt noch gibt. Ist dann überhaupt noch sichergestellt, Frau Dalbert, dass das wissenschaftliche Monitoring, so wie es jetzt beispielsweise in Sachsen-Anhalt betrieben wird, dann noch weitergeführt wird?
Auch das ist am Ende eine Frage des politischen Willens. Es hindert Sie ja niemand daran, ein wissenschaftliches.
Aber wie schätzen Sie das ein? Ist das dann noch nötig überhaupt?
Ja, nötig ist das auf jeden Fall. Also nötig ist es ja, damit wir mehr über das Tier lernen und über das Verhalten des Tieres lernen. Und nötig ist es, weil wir unsere Nutztiere schützen müssen und schützen wollen. Und das können wir umso besser, je besser wir über den Wolf Bescheid wissen. Mhm. Also diese Notwendigkeit verändert sich ja nicht. Ob dann politisch, je nach politischer Großwetterlage, noch eine Mehrheit dafür da ist, ein wissenschaftliches Wolfsmonitoring zu betreiben, was ja Geld kostet,
ja, ja.
Das ist eine ganz andere Frage.
Wir erleben das ja jetzt gerade in Niedersachsen, wo das Monitoring in Jägerhand jeglichen wissenschaftlichen Ansatz verliert und auf dem Prinzip Pi mal Daumen beruht. Das sehen wir jetzt ja gerade. Und in NRW wird es jetzt auch so sein, dass es den wissenschaftlichen Hintergrund mehr oder weniger verliert, jetzt schon.
Naja, aber das ist eben diese schiefe Ebene, auf die wir uns jetzt begeben haben, was den Schutz des Wolfes betrifft. Und ganz ehrlich, ein nicht wissenschaftliches Pseudomonitoring ist schlimmer als kein Monitoring, weil das ist reine Propaganda. Entweder man macht es richtig, wissenschaftlich, oder man lässt es bleiben. Aber eine Propagandamaschine, das hilft weder dem Wolf noch den Nutztierhaltern.
Ja, da haben Sie gerade schön beschrieben, was in Niedersachsen abläuft, wo das Monitoring in Jägerhand ist und wo eben auch nicht die Alarmglocke schrillt, wenn einzelne Wölfe oder gar ganze Rudel verschwinden. Es ist also fest in der Hand der Jagdlobby und man hat auch die Zahlen fest in der Hand und kann daran spielen. So darf es nicht laufen. Und das haben Sie eben in Sachsen-Anhalt ganz anders auf die Reihe gebracht. Und ja, dafür auch wirklich mal ganz ein herzliches Dankeschön. Auch der Freundeskreis Freilebender Wölfe ist ja im Monitoring in Sachsen-Anhalt mit einbegriffen. Und da läuft das ganz anders. Und ja, wir wären froh, wenn es, ich habe das ja schon gesagt, viel mehr Politiker von ihrer Couleur gäbe, die so neutral an die Sache herangehen und eben vor allen Dingen dem wissenschaftlichen Standard die Bedeutung einräumen. Das ist leider nicht überall so. Ja, Monitoring ist was ganz Wichtiges, auf jeden Fall. Natürlich muss ein Monitoring weitergehen, aber es darf nicht in Lobbyhand sein. Keine Frage.
Nein, weil wie gesagt, das ist ja schlimmer als kein Monitoring.
Ja.
Und ich kann wirklich nur jedem raten, der auch ein Interesse hat, seine Nutztierhalter zu unterstützen, kann ich nur raten, ein wissenschaftlich fundiertes Monitoring zu machen. Weil sonst läuft das irgendwann aus dem Ruder. Und das schadet uns allen, weil wir brauchen unsere Nutztiere ja. Die Nutztiere erhalten die Landschaft und schützen die Deiche und machen vieles andere mehr. Und wenn wir die Nutztiere nicht mehr schützen können, dann laufen wir in ein echtes Problem rein.
Ein großes Thema übrigens, Frau Dalbert, ist die Bereitstellung von Geldern aus EU-Töpfen. Die sind in Niedersachsen nie angegangen worden. Die EU hat immer wieder darauf hingewiesen, dass sie Fördertöpfe haben. Man müsse diese nur angehen. Das hat man in Niedersachsen seit Jahren nicht gemacht. Man hat immer gesagt, wir bezahlen den Herdenschutz nur aus Landesmitteln. Wie habt ihr das in Sachsen-Anhalt gemacht?
Das kann ich mich eigentlich nicht mehr genau erinnern, ob das eine Mischfinanzierung war oder ob das Landesmittel waren. Das weiß ich eigentlich nicht mehr. Also da will ich keine falsche Auskunft geben. Aber was wir eben gefördert haben, ist der Herdenschutz, also die Zäune. Und dann haben wir natürlich auch die Herdenschutzhunde nicht gefördert. Wir haben sie am Anfang gefördert und dann gemerkt, das ist falsch, weil dann bauen wir einen Markt auf, wo dann teure Herdenschutzhunde gehandelt werden. Sondern das ist besser, wenn die Herdenschutzhunde als Welpen gleich in die Herde kommen und damit aufwachsen. Deswegen haben wir dann die Prüfung gefördert und haben dann geprüft, ob wir auch den Unterhalt der Herdenschutzhunde fördern können. Also das waren so die Punkte, die uns da bewegt haben. Wie jetzt die genaue finanzielle Zusammensetzung war, ob das auch EU-Gelder waren, das weiß ich nicht mehr.
Aber auf jeden Fall haben Sie sich dem Lernprozess gestellt. Sie haben das ja eben angedeutet mit dem Markt, der da entstanden ist für Herdenschutzhunde. Ja, das hat wirklich imponiert damals schon, wie Sie das alles angegangen sind und wie neutral Sie dabei waren. Das wirklich, das hat mich begeistert, muss ich immer wieder sagen. Ja, Frau Dalbert, haben Sie auch
Freude gemacht, wissen Sie?
Ja, glaube ich, glaube ich.
Ich lerne gerne und dann habe ich gesagt, wir brauchen noch diese Herdenschutzhunde. Und dann, die müssen wir doch fördern. Und dann haben wir die gefördert und haben wir gemerkt, das ist doch Unsinn. Wir bauen jetzt hier einen Markt auf und die werden unbezahlbar, diese Hunde. Und dann machen wir das anders. Und so haben wir uns eben im Team, das bin nicht ich alleine, das war das Team, haben wir uns voranbewegt und gelernt, Dinge geändert. Und ich finde ja überhaupt, in der Politik ist es doch eigentlich eher eine Tugend, auch mal was zu ändern, wenn man erkennt, dass man etwas gemacht hat, was nicht so prickelnd ist.
Ja, haben Sie auch die Befürchtung, wie so viele Wissenschaftler, dass die Bejagung des Wolfes, also jetzt die politische Lage, die Änderung des Schutzstatus, dass das Einfluss hat? Und ist eine Wiederausrottung durchaus möglich des Wolfes hier in Deutschland? Wie sehen Sie das?
Theoretisch ist das möglich, das glaube ich aber eigentlich nicht. Der Wolf hat schon so viele Territorien besetzt. Da müsste schon Extremes passieren, das glaube ich. Aber was ich befürchte, ist, dass die Konflikte zunehmen. Also die Konflikte zwischen Nutztierhaltern und Wölfen.
Warum? Weil die Nutztierhalter jetzt die Erwartung haben, die Probleme werden von den Jägern gelöst und die sagen aber, ihr müsst trotzdem schützen? Oder was ist das Konfliktpotenzial aus Ihrer Sicht?
Naja, das Konfliktpotenzial ist, dass man den Schutz vernachlässigt, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, wenn jetzt tatsächlich irgendwann der Wolf bejagt werden kann in einem bestimmten Umfang, dann gehen sie ja sozusagen in die Rudel rein. Ne? Sie wissen ja nicht, wen sie aus dem Rudel schießen. Ja, und sie bringen Unruhe in die Rudel rein. Und diese Unruhe in den Rudeln, das kann man sich ja wie eine Familie vorstellen, ja. Wenn sie da den Falschen entnehmen, also den Falschen abschießen, dann schießen sie vielleicht den ab, der dem Rudel beigebracht hat, dass sie die Nutztiere nicht reißen sollen, weil sie da einen schmerzhaften Schlag auf die Schnauze kriegen, wenn sie da versuchen, unter dem Zaun unterzugraben. Also probieren die das dann wieder neu und so weiter. Mhm. Ja, also ich habe mal einen Nutztierhalter getroffen in einem dicht besiedelten Wolfsgebiet. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ist das denn bei Ihnen? Und so, also er hat einen Zaun und Herdenschutzhunde und so. Wie haben Sie irgendwie Angst vor Wolfsübergriffen? Und da sagt er, nein, meine Herde wird durch den Wolf geschützt.
Ja.
Ne? Weil, klar, der war im Wolfsterritorium, das Rudel hat gelernt, das machen wir besser nicht, an dessen Schafe gehen. Und natürlich verteidigt der Wolf sein Territorium.
Genau, die lassen keinen
und
rein.
Die anderen.
Genau.
Ja, genau. Mhm. Ne? Also so, und aber jetzt stellen Sie sich vor, da schießen die rein und entnehmen einzelne Wölfe. Das bringt nur Unruhe. Diese Dualität, dass dann manche denken können, ach, das mit diesem lästigen Herdenschutz, das können wir jetzt ein bisschen vernachlässigen, jetzt kann ja gejagt werden. Und dem auf der anderen Seite der Unruhe, die man dann in die Rudel reinbringt, diese Kombination, da habe ich die Befürchtung, dass die Konflikte zunehmen werden. Und das potenziert natürlich dann den Wunsch, den Wolf noch intensiver
zu
jagen.
Ja, das sieht man in der Schweiz ja gerade. Ne? Da sieht man auch, wie anspruchsvoll die Jagd auf die Wölfe ist. Über die Hälfte der entnommenen Wölfe sind Fehlabschüsse, das wissen wir mittlerweile. Und vorgestern wurden zum ersten Mal Forderungen laut nach kompletten wolfsfreien Zonen in der Schweiz, das heißt, das eskaliert da gerade. Glauben Sie, dass sowas hier im politischen Diskurs der Lobbyverbände auch möglich ist, dass diese Diskussion noch längst nicht am Ende ist bei uns mit den Forderungen?
Das glaube ich auch, dass sie noch längst nicht am Ende ist. Das wird man sehen, wie sich das aufschaukelt. Und wir wissen ja auch, dass immer vor Wahlen das ein sich aufschaukelndes Thema ist.
Stimmt.
Und weil das ein sozusagen vermeintlich interessantes Wahlkampfthema ist in ländlichen Regionen. Ne? Insofern, da muss man da abwarten, was dann noch passiert. Es geht ja immer um die Nutztiere und dass der böse Wolf die Nutztiere reißt. Ja? Wir wissen, dass der Wolf nur zwischen 1,5 und 2% seiner Nahrung aus Nutztieren besteht. Ja, der hält den Wald sauber, aber dass der Wolf sich von den Nutztieren ernährt, das ist einfach Unsinn.
Kommen wir nochmal zurück zu der FFH-Richtlinie. Nehmen wir mal an, die wird jetzt wirklich angepasst. Was würde das dann künftig für die WeidetierhalterInnen bedeuten? Bekommen die weiter Entschädigungen eigentlich? Das ist eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird. Wie wird das dann zukünftig gehandhabt? Gibt es dann überhaupt noch Entschädigungen? Worauf müssen sich die Weidetierhalter einstellen?
Die Voraussetzung für Entschädigung ist, dass ich meine Herde schütze. Mit einem Zaun und am besten mit Herdenschutzhunden dabei. Und nur dann kriege ich eine Entschädigung. Und wenn diese Debatte, über die wir jetzt hier sprechen, dazu führt, dass die Herden nicht mehr ordentlich geschützt werden, dann gibt es natürlich auch keinen Entschädigungsanspruch.
Also Sie meinen, das bleibt erhalten?
Also ich kann nur jedem raten, das zu erhalten. Also das wäre ein starker politischer Wunsch, den ich hätte. Und da, also soweit ich das überblicke, würde da auch rechtlich nichts dagegen sprechen, dass man natürlich, wenn ein Wolfsriss vorliegt, den Nutztierhalter entschädigen kann, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Mhm. Ja, die Befürchtungen sind natürlich groß, dass jetzt in der Folge der Herdenschutz nachlassen wird, dass illegale Abschüsse deutlich zunehmen werden, auch weil der Wolf eben nicht mehr den hohen Schutzstatus hat, womöglich der Strafenkatalog damit auch dezimiert ist und so weiter. Das sind natürlich alles Befürchtungen. Wir hoffen, dass es nicht so kommt. Bei uns in Niedersachsen ist es ja so, dass vor allen Dingen Hobbyhalter, Halter im Nebenerwerb die meisten Probleme machen, Berufsschäfer sich längst auf die Situation eingestellt haben. Wie ist das in Sachsen-Anhalt? Sind es da auch die Hobbyhalter, die Wölfe auf Nutztiere konditionieren? Wie ist da die Lage momentan?
Naja, das ist, glaube ich, überall gleich. Ein Hobbytierhalter, ein Mensch, der nur wenige Tiere hält, der investiert nicht so in den Herdenschutz wie ein Nutztierhalter, der von seinen Herden lebt. Ja, und das ist natürlich ganz bedenklich, auch wenn das menschlich verständlich ist, dass jemand, der, weiß ich nicht, vier Rehe hält, nicht in einen solchen wolfsicheren Zaun investieren will. Aber Sie haben das richtige Wort eben gerade gesagt. Der bringt ja dem Wolf dann bei, Zäune zu überwinden und dann Tiere, die von Menschen gehalten werden, zu reißen.
Ja, was uns alle noch interessiert, Frau Dalbert, wie geht es denn politisch bei Ihnen weiter? Wie sind Ihre zukünftigen Pläne, Interessen? Wo soll die Reise hingehen? Viele aus unseren Reihen hoffen, dass Sie bald wieder ein Amt übernehmen, dafür kandidieren. Wo geht die Reise hin bei Ihnen persönlich?
Das ist eine interessante Frage. Das Amt kommt zur Frau und nicht die Frau zum Amt. Und im Augenblick bin ich ja in einer Lebensphase, die mehr Ruhe verspricht. Ich bin im Stadtrat und habe dort wichtige Verantwortungen und freue mich, dass ich hier für meine Stadthalle an der Saale etwas Gutes bewirken kann.
Sie sind politisch also nicht mehr aktiv oder nur noch auf kommunaler Ebene auf jeden Fall, aber Sie haben doch sicherlich noch Kontakt zu Ihren Parteikolleginnen und Kollegen. Und da würde mich jetzt speziell interessieren, sprechen Sie eigentlich manchmal mit Steffi Lemke über den Wolf? Ich meine, Sie haben sich hier jetzt so klar und deutlich pro Wolf geäußert bei uns. Tun Sie das auch gegenüber Steffi Lemke?
Steffi Lemke kennt meine Position zum Wolf.
Aber reden Sie mit ihr darüber?
Wir haben darüber auch Kontakt.
Und versuchen Sie, sie zu überzeugen?
Ich finde das immer schwierig, zu versuchen, Menschen zu überzeugen. Ich kann Argumente darlegen, ich kann Informationen geben und kluge Menschen, und zu denen gehört Steffi Lemke, machen sich dann ihre eigene Meinung.
Sie wollen sich ja nicht von etwas völlig Absurden überzeugen, sondern womöglich, wenn Sie das tun, an den grünen Markenkern Ihrer Partei erinnern. Das ist ja nun nicht so abwegig. Wie reagiert Steffi Lemke denn auf derartige Bemühungen ihrerseits?
Sie bildet sich ihre eigene Meinung.
Sie sind sehr diplomatisch gerade hier, weil ich spreche das nicht ohne Grund an. Wir haben natürlich alle die große Hoffnung, dass Sie vielleicht nochmal bei einem guten Glas Rotwein oder grünen Tee, meinetwegen auch mit Ihren Parteikollegen in Regierungsverantwortung ja noch, über dieses Thema reden, debattieren und womöglich auch versuchen, was zu ändern. Aber darüber mögen Sie sich jetzt nicht so gerne äußern, oder?
Nein, solche Aktivitäten sind Aktivitäten, die man dann tatsächlich hinter geschlossener Tür
dann macht. Darf ich aber bitte im Auftrag von fast 5000 Podcast-HörerInnen Ihnen das mit auf den Weg geben, liebe Frau Dalbert, bitte tun Sie was für den Wolf. Wir wären Ihnen unendlich dankbar und nicht nur wir, sondern ich sag mal, das wissen Sie ja selber am besten, unsere Ökosysteme, unsere Natur, die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Also das wäre eine wichtige Message an Sie, die ich, wenn ich jetzt schon die Gelegenheit habe, mit Ihnen persönlich zu sprechen, Ihnen mit auf den Weg geben möchte.
Ich nehme Sie in meinem Herzen mit.
Danke. Das war ein absolut besonderes Gespräch heute mit Ihnen. Und zwar deshalb besonders, weil Sie etwas getan haben, was ich von vielen Politikerinnen und Politikern momentan vermisse. Sie haben klar Stellung bezogen. Das habe ich in diesen Tagen bisher nur von Sebastian Eberding von der Tierschutzpartei erlebt, der das auch öffentlich tut, in Social Media und auch bei der EU. Aber Sie haben das hier jetzt auch getan bei uns und dafür möchte ich Ihnen meinen herzlichsten Dank aussprechen, dass dieses Gespräch so auf dieser Ebene und so sympathisch und fundiert möglich war. Herzlichen Dank.
Es hat mir große Freude gemacht und herzlichen Dank, dass Sie einen Wolfs-Podcast machen.
Ja, herzlichen Dank auch von mir und ich glaube, dem ist kaum noch was hinzuzufügen. Was vorkam, war vermissen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Frau Dalbert, wir vermissen Sie in der großen Politik auf Länderebene und wir hoffen, Sie kehren irgendwann wieder zurück. Wir brauchen Menschen wie Sie, wir brauchen Politiker wie Sie, die nicht nur das Herz auf der rechten Stelle haben, sondern eben auch einen politischen Willen haben und ein Gestaltungswillen. Und das haben Sie überaus deutlich gemacht in Ihrer Amtszeit. Herzlichen Dank, viel Erfolg für Sie, frohe Weihnachten und alles Gute, viel Gesundheit, viel Erfolg für Sie, Frau Dalbert. Wir werden Sie immer in Herzen behalten, würde ich sagen.
Auf jeden Fall.
Herzlichen Dank, auch Ihnen eine gute Adventszeit, ein schönes Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr.
Der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Kontakt zur Redaktion unter info@derwolfspodcast.de.